Und dann auf einmal steht dann am Ende von 7000 Bewerbern nur noch dein Name da. Und du siehst es halt eben, ne? Alles rastet um dich aus. Michael Patrick Kelly, ich weiß das noch so, der ist neben mir wirklich wie so eine Bombe explodiert. Hat mich dann so nach oben, so festgehalten, nach oben dann gehauen. Aber du kriegst es wirklich nicht mit. Du kriegst nicht mit, okay, du hast das Ding jetzt gewonnen irgendwie, ne?
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der Auftaktfolge spreche ich mit Samuel Rösch. Samuel ist beruflich als Musiker unterwegs und wurde 2018 als Gewinner der Castingshow The Voice of Germany bekannt. Im Gespräch erfahrt ihr, warum er sich als Musiker sieht, der Christ ist und nicht als christlicher Musiker, in welchen Bereichen er kein Perfektionist ist und was andere in vielen Jahren mal über ihn sagen sollen. Wir haben den Podcast noch vor der Corona-Krise aufgenommen. Deshalb werdet ihr merken, dass bei ein, zwei Fragen die Antworten heute sicher anders ausfallen würden. Viel Spaß bei der ersten Folge mit Samuel Rösch. Bist du ein Missionar, Samuel Rösch?
Das ist die Frage, was man unter Missionar versteht, ne?
Pass auf, ich zitiere dazu. Und zwar schreibst du, es ging darum, die Menschen in Kontakt mit dem christlichen Glauben zu bringen. Das war dein Beweggrund, warum du nicht Wirtschaftsingenieur geworden bist, sondern Religionspädagogik angefangen hast zu studieren, richtig? Ist das heute immer noch ist das ein Kern von dir?
Ja, auf jeden Fall. Also so eine Mission ist ja irgendwie jemand, der eine Botschaft hat und der irgendwas damit machen will. Ne? Der, wenn du für irgendwas brennst und irgendeine Mission hast, irgendwo hingehst, dann wirst du, dass Leute deine Botschaft hören. Und ich habe halt was Cooles erlebt oder erfahren in meinem Leben so mit Gott. Und das ist meine Botschaft, er. Und das möchte ich halt gerne so raustragen. Von daher, wenn man Missionar darauf beschränken will oder das so versteht, dann ja.
Bisschen später in deinem Buch, übrigens sehr lesenswert, zitierst du Marianne Williamson. Und die sagte, es ist unser Licht und nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Das scheint dir ja wichtig geworden zu sein. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du Angst hattest zu leuchten?
Ja, also ich auch in dem Buch gibt es da so auch eine Passage, wo es darum geht, dass ich auch, oder meine Eltern schreiben das, glaube ich, sogar über mich, dass ich immer jemand war, der in der zweiten Reihe so stande, bis ich dann verschiedene Positionen eingenommen habe. Ich habe dann eine Jugendgruppe geleitet bei uns zu Hause oder bin dann Bandleader geworden, habe da angefangen, in einer Band zu singen. Aber natürlich ist es immer spannend, so in der ersten Reihe zu stehen. Das habe ich dann gemerkt, weil du auch, also du hast niemand, der vor dir steht, der die Kritik irgendwie abfängt. Das habe ich sehr genossen irgendwie so. Ich war jemand, der gerne in der zweiten Reihe steht, einfach weil ich Angst davor hatte, vor dem, was die Leute denn sagen, ne? Finden sie es gut, finden sie es schlecht, so. Und ich habe das oft erlebt, so in meinem Umfeld, dass die Leute, die sich in die erste Reihe gestellt haben, auch immer mit der Kritik klarkommen mussten. Ne? Wenn du irgendwas machst, wenn du irgendwas herausragendes, Besonderes tust, wenn du in irgendeiner Position bist, die Verantwortung hat, dann ist es immer so, dass es Leute gut finden und andere Leute nicht so gut finden. Und du stehst immer in der Kritik, so habe ich das erlebt. Weil Leute einfach verschieden denken und verschiedene Sachen ihnen wichtig sind. Und dafür habe ich mich gescheut und das hat so ein bisschen was mit dem Text da zu tun.
Also es gibt ja Leute, die jetzt für die erste Reihe bestimmt sind, aber es gibt ja auch Leute, die jetzt schon auch gerne im Hintergrund bleiben wollen und sich dort wohlfühlen und das auch alles in Ordnung ist. Wie hast du rausgefunden, dass du jetzt zum Beispiel in die erste Reihe gehörst?
Das hat zu tun gehabt mit den Aufgaben, die ich bekommen habe. Also gerade, ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis war, als ich 16 war. Da hat unser damaliger Jugendleiter eben aufgehört mit 25, so aus dem Nix, weil er geheiratet hat. Und dann hieß es, ja, es muss jetzt jemand die Jugendgruppe übernehmen. Und dann fiel das los auf mich und ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und habe dann aber gemerkt, dass die Verantwortung, die ich da gekriegt habe, dass es nicht so schlimm war, wie ich das vielleicht am Anfang zuvor befürchtet hatte, dass ich eigentlich ganz gut damit klargekommen bin. Und so war das dann Schritt für Schritt auch eben diese Position, was ich vorhin gesagt habe, als Bandleader, als derjenige, der das Sprachrohr zu den Leuten ist und auch derjenige, der dann oft auch Rückmeldung kriegt von den Leuten, ne, was ihnen gefallen hat oder was ihnen nicht gefallen hat, habe ich gemerkt, dass mir das liegt, mit den Leuten so zu reden und habe es dann auch schätzen gelernt, Kritik dann auch anzunehmen, weil das ja auch, wenn Kritik wertschätzend und irgendwie sachlich geäußert wird, auch was sehr, sehr Positives sein kann, woraus man wachsen kann.
Fällt es dir heute leichter, ins kalte Wasser geschmissen zu werden oder hast du immer noch so...
Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen Alltag geworden, ne? Also jetzt in dem letzten Jahr wurde ich in so viele Situationen einfach reingeschmissen, ne, wo ich nicht so viel proben konnte. Wie machen wir das jetzt? Wie wird das jetzt? Und es muss so losgehen so. Und ich würde schon sagen, dass es eher jetzt eine Stärke von mir geworden ist, dass ich das auch sehr gern mache. Flexibel sein, wo reingeschmissen werden und einfach loszulegen. Ich war früher auch jemand, der gesagt hat, ja, das muss erstmal alles geplant sein. So, ich kann es mich nicht irgendwo reinschmeißen, aber das hat sich auf jeden Fall geändert.
Hat sich geändert, ich meine, wahrscheinlich maßgeblich durch The Voice. Ja, also wir müssen jetzt schon noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich will jetzt nicht alles im Detail durchkauen, aber so ein paar Punkte auf jeden Fall. Als du den Anruf bekommen hast, du bist bei den Blind Auditions dabei, du wirst im Fernsehen auftreten, du kriegst deine Chance quasi mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Hast du realisiert, wow, das ist der 4. Juli, der Mittwoch vor der Hochzeit, die am Samstag stattfinden sollte. hätte Luisa damals gesagt, also du musst dich schon entscheiden, hättest du dann ohne zu zögern gesagt, gut, dann halt Blind Auditions AD?
Ja, also wir haben ja auch den Gattenfeder, haben wir so schön genannt, Polterabend so, ne? Haben wir auch verschoben wegen dieser Audition so.
Also umgekehrt, ihr habt die Audition verschoben wegen dem Polterabend,
ja,
oder?
Ja, so rum, genau. So. Habe ich es andersrum gesagt? Ah.
Ja, genau. Ja, ja.
Nee, wir haben die Audition verschoben.
Also konntest du da einfach hingehen zu The Voice und sagen, sorry Leute, aber wenn ihr das wollt, dann müsst ihr halt...
Ja, so einfach war das nicht so. Das war auch schon ein bisschen, die planen da ja auch schon sehr viel und das ist gar nicht so einfach, das alles so zusammenzukriegen.
Ja.
So, da musste ich schon irgendwie einen richtigen Grund dafür haben und das haben die dann aber doch eingesehen. Und das war für mich auch in meiner Prioritätenordnung weiter oben, dass ich sage, hey, Hochzeit, das ist der erste schon länger geplant. Und zweitens ist es für mich was Wichtigeres als jetzt der Auftritt da.
Okay, ja, klare Antwort. Bei den Blind Auditions lange Zeit nichts, dann Michael Patrick Kelly und auch Smudo und Michi. Und dann musstest du dich entscheiden. Warum hast du dich für Michael Patrick Kelly entschieden?
Also wir durften ja vorher so ein A4-Blatt ausfüllen. Da stand eben drauf, wo wir hingehen würden. Wir mussten uns halt jetzt nicht zwingend dran halten, aber so wurde uns geraten, das schon zu tun. Und bei mir stand halt Mark Foster auf 1. Der hat sich nicht umgedreht, deswegen bin ich nicht zu ihm gegangen. Und Michael Patrick Kelly stand auf 2.
Ja.
Und deswegen bin ich zu ihm gegangen. Ich habe da jetzt nicht irgendwie groß überlegt oder mich da beeindrucken lassen von dem, was dann die Coaches da gesagt haben. Ich habe einfach gedacht, okay, hey, du hast diese Liste ausgefüllt, du hast dir Gedanken vorher gemacht, gehst du halt hin, wo die 2 da stehen, ne? Dann bin ich zu Michael Patrick Kelly gegangen. In dem Moment, wo ich dann auch mit den Coaches gesprochen habe, habe ich auch nicht so viel wahrgenommen. Das war für mich eigentlich eher so eine Reizüberflutung, ne? Du singst da, das hast du vorbereitet, das ist alles ganz... So wie man es halt oft kennt, ich habe ja viele Jahre schon gesungen irgendwie, na, du singst irgendwie, alles ist größer und krass, aber dann musst du ja mit den Leuten sprechen. Und das war ja das, was für mich am herausforderndsten war und deswegen war das für mich einfach zu viel, um da wirklich entscheiden zu können, gehe ich jetzt lieber zu denen oder zu denen. Also wie gesagt, nach der Liste.
Okay, wusstest du damals schon, dass Michael Patrick Kelly Christ ist?
Ja, das wusste ich schon. Also ich habe mich informiert, ne, was für Coaches so sind. Und deswegen stand er wahrscheinlich auch auf 2. Mark Foster stand auf 1, weil einfach die Musik so ähnlich ist. So Deutschpop ist auch das, was ich gern mache. Und Michael Patrick Kelly stand dann auf 2.
Was denkst du, warum Mark Foster nicht gebuzzert hat? Warum er sich nicht umgedreht hat?
Das ist schwierig. Ich habe ihn nicht gefragt, ne?
Ja. Hättest du gerne gewusst?
Nö, es war jetzt auch nicht so eine Frage, die mich da mega beschäftigt hat. Ich glaube, man ist auch sehr kritisch seinem eigenen Genre gegenüber. Ne? Deutschpop, ich singe Deutschpop. Da ist man immer am kritischsten, weil man sich da am meisten auskennt. Und ich glaube, deswegen ist es sehr schwer, da einen Buzzer zu kriegen bei ihm mit Deutschpop.
Okay, ja. Wann hat Michael Patrick Kelly erfahren, dass du gläubig bist? Also habt ihr miteinander gesprochen und kam das irgendwie dann zur Sprache? Oder hat er das irgendwie anderweitig erfahren, als du es mal gesagt hast?
Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich glaube... Es gab ja so Einspieler immer, ne, im Fernsehen und da habe ich ja schon gesagt, hier, dass ich Christ bin und so. Mhm. Und nach den Blind Auditions, also die Coaches wissen wirklich nicht, wer dann da auf der Bühne steht und wer singt. Aber ich glaube, danach gucken die sich dann ihre einzelnen Talents an und dann hat er das, glaube ich, auch erwähnt im ersten Mal. Er hat gesagt, ah, du bist ja auch gläubig und so.
Mhm.
Und da habe ich ein bisschen was von meinem Leben erzählt, dass ich auch Religionspädagogik studiere und so. Und dann hat er das mitbekommen, genau.
Okay. Wie erklärst du dir, dass bei The Voice einige Christen sind oder... doch wirklich mehrere, die mit dem Glauben was anfangen können.
Ja, sehr viele sogar. Ja,
also genau, man hat ja irgendwie eher das Gefühl, sage ich mal, dass jetzt die jüngere, unsere Generation vielleicht eher ein bisschen säkularer unterwegs ist im Groß.
Mhm.
Aber bei The Voice scheinen es ja überdurchschnittlich viele, die mit dem Glauben was anfangen können. Wie kommt das?
Ja, kann ich auch noch spekulieren. Ne? Also ich glaube, wo ich auch groß geworden bin, ne, so in der Landeskirche in Sachsen irgendwie, da war musikalische Bildung halt auch echt on top. Ne? Ich habe von klein auf irgendwie immer viel mit Musik zu tun gehabt, waren verschiedenen Kinderkreisen und so. Und ich glaube schon, dass wir als Christen sehr viel Wert auch auf Musik legen, ne, und dass da die Ausbildung auch echt gut ist. Das hat zur Folge, dass es echt viele richtig gute Musiker und Sänger gibt. Es gibt ja auch ganz viele Christen, die auch im säkularen Bereich unterwegs sind, einfach weil es so Profimusiker sind oder so. Mhm. Das spricht ja irgendwie auch dafür, dass sie in ihren Wurzeln sehr viel da mitbekommen haben. Und deswegen glaube ich, sind auch viele Leute einfach bei The Voice unterwegs, weil die eben in ihrer Kindheit echt schon viel mit Musik zu tun hatten und das vielleicht auch mit Inhalt gefüllt wurde. Ne? Also warum mache ich denn Musik? Ich singe jetzt nicht nur, weil ich geil singen kann, das ist auch schön, aber sondern ich habe eine Message irgendwie, ne? Ich habe irgendwie eine Botschaft und das berührt mich auch am meisten, wenn ich Musik höre, wenn ich weiß, dass derjenige, der da auf der Bühne steht, der Künstler ist, der mir echt was sagen will. Und deswegen sind vielleicht da viele Leute, ja.
Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass The Voice ein Format ist, wo der Künstler schon auch sehr respektiert wird und wo jetzt nicht so dieses Gegeneinander im Vordergrund steht?
Ich habe das als sehr wertschätzend erlebt bei The Voice zu sein in Berlin. So, wir haben einmal so ein komplettes Prozedere mitgemacht. Und es war wirklich immer so vom ersten Scout in Berlin bis nach dem Finale dann, dass die Leute immer mit sehr viel Wertschätzung gegenübergebracht. Und es wurde auch immer so gesagt, hey, wir suchen halt in einem gewissen Format nach verschiedenen Sängerinnen und Sängern und es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen persönlichen Sachen zu tun. Also wirklich immer sehr, sehr gut kritisiert, so würde ich sagen, wenn es dann eben mal nicht in die nächste Runde gereicht hatte. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Das wurde ich auch oft gefragt, würdest du da nochmal hingehen? So war das irgendwie. Was würdest du Leuten raten, die da gerne mitmachen wollen? Ich glaube, schon wichtig zu wissen, was man will. Es wird natürlich werden auch viele Vorschläge gemacht. Ja, du könntest das anziehen, du könntest das und das singen, du könntest das und das sagen. Aber wenn du von Anfang an so ein bisschen klar weißt, das möchte ich, so bin ich und da will ich hin, dann kann das ganz gut funktionieren.
Wärst du auch zu einer anderen Castingshow gegangen?
Nee. Also ich glaube, ich wäre generell nicht zu einer Castingshow gegangen. Ich hatte ja diesen Professor da in Moritzburg, wo ich studiert habe.
Professor Seibold, ja?
Seibold, genau.
Seibold.
Der auch sich mit The Voice auskannte, der war da auch schon ein paar Mal gewesen. Und er hatte da an die Live-Shows mal ein bisschen reingeschnuppert als Gast. So.
Ja.
Und der mich da fast 3 Jahre lang dazu, ich nenne es mal positiv, motiviert hat, da mitzumachen. Und ich glaube, ohne ihn wäre ich da nicht hingegangen. Und ja, zu einer anderen Castingshow auch nicht. Generell nicht, nee.
Mhm. Innerhalb von The Voice hast du ja mit der Vocal Coach Naomi van Doren zusammengearbeitet. Und die hat dir bei einem Lied geholfen, in dem es um Trennung ging. Und für dich war das, glaube ich, am Anfang nicht ganz so leicht zu sagen, okay, wie singe ich das jetzt ausdrucksstark mit der Emotion, der gerade frisch verheiratet ist und gerade das Gegenteil von Trennung durchmacht. Dann hast du aber doch was gefunden, was du mit Schmerz und Trauer verbunden hast. Was war das?
Muss sein. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch steht. Ne, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Das ist sehr, sehr spannend. Also es ging um das Lied von Andreas Burani auf anderen Wegen.
Ja.
Und geht es einfach darum, ne, dass zwei Leute so auseinandergehen. Und ich habe mit Naomi verschiedene Sachen so geredet. Ne? Zum einen kenne ich das auch, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Das habe ich auch erlebt. Oder wenn man einfach merkt, jetzt bin ich ja viel unterwegs, ne, von Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen, letztes Jahr. Und dass viele Leute, mit denen man sich irgendwie tagtäglich oder zumindest mit denen man rege Kontakt hatte, dass es auch so ein bisschen verläuft.
Mhm.
Und das war auch was mich ein bisschen ja, zum Nachdenken gebracht hat, ne, wenn so Freundschaften verlaufen, so auseinandergehen. Und eine Sache, um die es da eigentlich wirklich ging, das fand ich Wahnsinn, so dass ich auch gerade bei Naomi gelandet bin, weil Naomi ist auch Christ.
Mhm.
Und Naomi sagte so, ja sag mal, stell dir doch mal vor, du hast einen guten Kumpel, ne, so, und der ist nicht Christ. Du ringst irgendwie ein Leben lang mit ihm, ne, so hast liebste Fragen und so, und am Ende sagt er dir ganz klar, ey, ich will mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und das war auch so ein Punkt, der mich sehr bewegt hat und der vielleicht noch so die letzten 5% da rausgekitzelt hat, um dann zu sagen, okay, ich kann wirklich so eigene Emotionen und eigene Erfahrungen in den Song da reinpacken, alles so, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, um das glaubhaft zu machen.
Mhm. Stark. Und dann natürlich der maximal größte Kontrast sozusagen von der Trauer hin zum Gewinn, als du das Ding gewonnen hast, die Castingshow. Hast du dich als die Stimme Deutschlands gefühlt in dem Moment? War dir das präsent?
Ich glaube nicht wirklich. Also ich habe auch schon mehrmals so gesagt, es war auch wie so ein Tunnel, ne? Viele fragen auch so irgendwie, wie hast du dir das geschafft, dich da jede Woche auf diese Bühne zu stellen und vor mehreren Millionen Leuten, wenn du den Fehler machst, stellst am nächsten Tag noch Bilder oder so. Aber das war wie so ein Tunnel, ne? Du wirst darauf vorbereitet, du machst ja nichts anderes, als dich auf diese 3 Minuten oder im Finale dann halt 4x3 Minuten vorzubereiten, ne? Und du bist da so im Tunnel und dann auf einmal steht da am Ende von 7000 Bewerbern nur noch dein Name da. Und du siehst es halt eben, ne? Alles rastet um dich aus. Michael Patrick Kelly, ich weiß das noch so, der ist neben mir wirklich wie so eine Bombe explodiert. Hat mich dann so nach oben, so festgehalten, nach oben dann gehauen. Aber du kriegst es wirklich nicht mit. Du kriegst nicht mit, okay, du hast das Ding jetzt gewonnen irgendwie, ne? Das wurde dann erst im Prozess, in der Reflexion, danach, dann in den nächsten Monaten, krass, was ist eigentlich passiert? Ist das eigentlich erst wirklich so für mich real geworden?
Ich finde halt die Bezeichnung finde ich so interessant, die Stimme Deutschlands, wenn ja. man es übersetzt. Hat das dann schon nochmal im Nachgang irgendwie auch was mit dir gemacht, zu sagen, Mensch, das schwingt auch eine gewisse Verantwortung nochmal mit so einer Bezeichnung?
Ja, also ich habe es eher so verstanden, also ich habe es nicht verstanden, dass es derjenige, der technisch am besten singen kann. Weil da gab es viele andere, ne, die unglaublich singen konnten, sondern ich würde es eher so einschätzen, dass ich derjenige war, der genau 2018 im Dezember mit meiner Persönlichkeit, mit der Stimme, die ich hatte und allem zusammen die Leute am meisten im Herzen bewegt hat. Durch diesen ganzen Fernsehapparat hindurch. Und das hat mich eigentlich bewegt, so, ne? Dass Leute mir zugehört haben, wenn ich was gesungen habe und damit auch was gesagt habe. Und dass sie sich da irgendwie damit identifizieren konnten und dass ich ihnen was geben konnte. Und natürlich im Nachhinein, du sprichst so Verantwortung an, bin ich schon für viele, glaube ich, auch so eine Person, wo sie sich fragen, hey, was macht denn der jetzt so? Wie steht denn der zu den und den Punkten? Wo man natürlich Verantwortung hat, so jungen Leuten gegenüber. Das finde ich eigentlich sehr spannend und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich da so unterwegs sein darf, ne? So, dass Leute so fragen, hey, was macht denn der, sagen wir so, wie denkt er zu verschiedenen Sachen und sich dann an mir so reiben können auch, ne? Vielleicht sagen, hey, voll cool, was er macht. Auf deiner Seite vielleicht, ja, das ist ja komisch, was der da macht. Aber es finde ich schön, weil ich irgendwie so eine, im Studium hatten wir mal so einen coolen, signifikanter anderer, hieß der, glaube ich, der Begriff, ne? Das ist so jemand, an dem ich mich irgendwie so reiben kann, der irgendwie so ein bisschen Vorbild ist oder der einfach eine Person ist, ja, die ich mir angucke und wo ich vielleicht diese Sachen mir gefallen mitnehme oder andere Sachen einfach komisch finde, aber drüber nachdenke. Und das finde ich eigentlich sehr spannend.
Hast du Begegnungen mit Fans oder vielleicht auch mit kritischen Stimmen gehabt oder sowas, die dich schon nicht nur drüber nachdenken haben lassen, sondern auch gemerkt, hey, da ist ein Punkt, der ist wichtig, den nehme ich mit für dich?
Ja, also an der Punkt Gaben nutzen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ja, dass viele Leute so ein bisschen ihre Gaben vergraben, ne, und so ein bisschen sagen, was kann ich schon, habe ich überhaupt was geschenkt bekommen oder so, das zu wecken bei Leuten, einfach dieses Selbstvertrauen oder diesen Selbstwert, den sie oft selber an sich nicht sehen, das ist, finde ich, so ein Punkt. Generell gesehen glaube ich auch, dass ich als Christ unterwegs bin und das nicht hinter dem Berg halte, da kriege ich von verschiedensten Leuten da Rückmeldungen dazu, ne, Leute aus frommen Kreisen, die sagen, ja, ich bin nicht fromm genug oder so, oder Leute aus eben anderen Kreisen sagen, Herr Christ, warum, was soll das so? Einfach so Vorstellung von Mensch, Gott und Welt, die ich habe, die eben andere Leute anders haben. Und darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ist voll gut.
Wie gehst du damit um, dass du kannst es ja nicht allen recht machen?
Natürlich nicht.
Genau. Versuchst du es trotzdem weitestgehend oder sagst du dir, ich bin halt so, wie ich bin und entweder passten die anderen jetzt zu mir oder...
Es wird ja oft so gesagt, ne? Mach einfach dein Ding, so, ne? Wer nicht zu dir passt, hat Pech. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Und ich will mir auf jeden Fall anhören, wenn Leute Kritik haben, ne? Wenn Leute sagen, ey, das, was du hier gerade gesagt hast, absoluter Müll. Auch immer bis zu einer gewissen Grenze, ne? Und ich versuche dann auch immer anzuhören, wer ist das? Hat er, welche Gründe hat er? Es gibt ja so den Satz, den ich letztens mal gehört, das fand ich sehr, sehr spannend. Es ist jemand so lange dein Feind oder dein Gegner, bis du seine Geschichte gehört hast. Und das versuche ich ein bisschen nachzuvollziehen, ne? Wo kommen die Leute her? Warum kritisieren die? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Und dann kann ich auch oft nachvollziehen, warum Leute auch so kritisch gegenüber Kirche oder Glauben sind, weil sie einfach echt schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben Und das zu verstehen und den Leuten auch vielleicht noch ein bisschen begreiflich zu machen, dass Glauben mehr ist als Begegnungen mit Menschen, die sie immer gemacht haben, finde ich irgendwie auch einen guten Weg, um in dem Thema mit Kritik umzugehen. Aber generell anhören, wo die Leute herkommen und ein bisschen auch verstehen, woher die Kritik kommt, aus welchen Erlebnissen. Und dann hilft schon oft sehr, damit umzugehen, ne, und dann vielleicht auch gute Antworten drauf zu finden.
Wenn jetzt zum Beispiel eine Fußball-WM ist, gerade auch im eigenen Land, dann haben wir irgendwie 82 Millionen Bundestrainer gefühlt. Ist das für dich als Musiker zum Beispiel, immer mal übertragen, ist das auch eine gewisse Überhöhung, die da an einen herangetragen wird? Oder also ist der Anspruch überhaupt leistbar? Oder wie schätzt du das ein? Wie gehst du damit um?
Also meinst du jetzt so, dass Leute in mir sozusagen ein, guck mal, das ist unser Aushängeschild.
Zum einen auch die Frage, von einem Bundestrainer erwartet man die perfekte Aufstellung. Wenn die nicht performen, dann hat der Bundestrainer irgendwie ganz schlecht. Man hat es ja selber viel besser gewusst. Und wenn man jetzt an einen Samuel Rösch herantritt, in dem Moment, wo er eine Castingshow gewonnen hat, dann hat er vielleicht auch die perfekte Antwort auf alle Fragen, alle Lebensfragen.
Ja gut, also dem Anspruch kann ich nicht gerecht werden. Ne? Das versuche ich
auch. Die Frage ist erstmal, nimmst du sowas wahr, dass manchmal sowas existiert? Oder sagst du, nee, das ist zum Glück nicht?
Doch, also ich kann das gut nachvollziehen, die Frage. Ne? Ich glaube auch im christlichen Bereich war ich schon manchmal dann so das Aushängeschild, guck mal, das ist einer von uns so. Ne? Und die natürlich dann riesen Erwartungen an mich hatten. Keine Ahnung, dass ich irgendwie verrückte Sachen mache und dass ich jetzt hier mit allen möglichen Menschen über den Glauben rede und dann irgendwie hier sich alle Leute zum Glauben finden, mit dem ich zu tun habe oder so, ne? So, keine Ahnung, so übertrieben. Also solche überschwitzten Vorstellungen, dem ich gerecht werden sollte, so gab's schon. Aber das war mir von Anfang an bewusst, dass ich das nie einhalten kann und dass ich genauso wie alle anderen Leute auch ein Mensch bin, ne? Der auch seine Fehler hat und der da auch in manchen Sachen noch nicht zu Ende gedacht hat mit gerade mal 24, so irgendwie. Sich dessen bewusst zu sein, dass man eben auch Fehler macht, das hilft auch am Boden zu bleiben. So.
Absolut. Ist ja wichtig, dass man überhaupt den Freiraum noch bekommt, auch zum Beispiel mal seine Meinung ändern zu dürfen. Heutzutage irgendwie wird einem das sehr schwer gemacht, wenn man sagt, man hat das ja aber in der Vergangenheit hast du so gesagt und jetzt auf einmal sagst du so und gleichzeitig, wie du sagst, mit 24 ist es, glaube ich, ein bisschen vermessen zu erwarten, dass man da jetzt irgendwie auf alles schon die perfekte Antwort gefunden hat.
Ja.
In deinem Buch hast du ein tolles Zitat, und zwar, wir können die Welt um uns wandeln, indem wir die Welt in uns wandeln. So, als du The Voice gewonnen hast, hat sich ja die Welt um dich massivst gewandelt. Hat sich dann auch die Welt in dir gewandelt oder würdest du sagen, du bist der gleiche geblieben? Nimm uns da mal mit rein.
Also an mir hat sich, glaube ich, ein bisschen was verändert, ne? Wenn ich unterwegs bin. Ich habe natürlich viel an Selbstvertrauen irgendwie gewonnen, ne? Und ich habe vielleicht auch meinen Dialekt ein bisschen abgelegt. Vom Auftreten her, ne, wenn du viel auf Bühnen stehst und so, dann gehört es irgendwie auch zu deinem Unterwegssein, zu deinem Job, dass du einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein und ein bisschen eine Stärke ausstrahlst. Also da würde ich schon sagen, dass sich da was verändert hat an mir, so um mich herum hat sich natürlich alles verändert. Vom Student, der in seiner Studentenbude sitzt, jetzt halt so zu jemandem, der sehr, sehr, sehr viel unterwegs ist und viel auf Bühnen und in diesem Musikbusiness unterwegs ist. In mir hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Ich bin da auch sehr dankbar dafür. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich immer eine gute Beziehung, auch während der The Voice-Zeit mit meinen Eltern und mit meinem Umfeld zu Hause immer hatte, ne, mit denen ich auch immer über alles Mögliche gesprochen habe. Die waren auch jedes Mal mit dabei, so in Berlin, und die auch immer reflektiert haben. Und immer auch zum Teil, meine Mama ist, glaube ich, meine stärkste Kritikerin, was so das Musikalische angeht.
Echt?
Okay. Die ist selber sehr kritisch und immer gewesen. Ne? Sie spielt selber auch Geige und kann es auch sehr, sehr gut und genau, hat da immer so auch Kritikpunkte gefunden. Und das war irgendwie auch ganz schön zu merken, okay, es ändert sich so viel um dich herum, aber meine Beziehungsverhältnisse bleiben. Mhm. Auch zu meiner Frau, ich hatte ja vorher schon eine Beziehung, ein paar Jahre. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass sich in mir nicht so viel verändert hat. Ne? Es waren die gleichen Beziehungen da, die ich auch vorher hatte. Genau, würde eher sagen, um mich hat sich viel verändert, aber nicht in mir.
Mhm. Das heißt, du hast starke, gesunde Wurzeln, könnte man sagen, aus Großrückerswalde quasi kommend. Ja? Eine Gemeinde mit 3.300 Einwohnern im Erzgebirge.
Sehr jetzt, schön da, sehr schön.
Stell dir jetzt mal vor, du wärst in Stuttgart oder in Berlin aufgewachsen, in der Großstadt, sagen wir. Was wäre da anders gewesen? Was hättest du vielleicht vermisst?
Da ich nicht darauf gewachsen bin, ist es natürlich schwierig, sich das zu fragen. Aber was ich sehr mag, ist die Landschaft. und die Stille, die ich auch immer wieder in Großrückeswalde genießen durfte, dass man auch einfach mal für sich ist, so einfach mal über die Waldwege laufen kann, einfach mal da seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Und was ich auch sehr, sehr schön fand an meiner Kindheit oder meiner Jugend, wo ich groß geworden bin, diese Verbundenheit, diese Dorfgemeinschaft. Das fand ich sehr besonders. Jeder kennt jeden und jeder weiß von jedem sowas. Manche sehen das eher als belastend an. Ne? Die sagen, ich kann einfach nicht mal so in Ruhe gelassen werden oder so. Ich habe das als sehr wertschätzend empfunden oder als ein großes Potenzial. So, man kannte sich halt im Dorf so, und wenn ich was wollte, dann wusste ich, wo ich hingehen musste. So. Und in der Stadt, was ich zumindest jetzt so für Eindrücke gesammelt habe, ist es eher ein anonymeres Leben. Ne? So, und man wohnt zwar enger zusammen, aber man kennt sich eigentlich nicht.
Und das habe ich. Verrückt, oder? Also eigentlich wohnt man enger und kennt sich weniger.
Ja, das, ja, aber es sind halt so viele Leute, ne? Und es sind so viele Eindrücke. Und das ist, glaube ich, auch, sind so Punkte, die es den Leuten auch zu viel wird, glaube ich. Wenn du 24/7 beballert wirst mit allen möglichen News und neuen Sachen, dann ist das zu viel. Und das war irgendwie ein bisschen regulierter da, wo ich herstamme. Und ich habe das sehr genossen.
Willst du oder kannst du dir vorstellen, da wieder zurückzugehen?
Irgendwann bestimmt, sicher, ja.
Und das heißt, momentan ist es die Herausforderung, auf andere Art und Weise diese Stille, die du eben schätzt, zu finden. Wie ist das heute für dich? Wie schaffst du es sozusagen, in all diesem Trubel noch Stille zu finden?
Ist tatsächlich nicht so einfach. Also gerade Social Media ist ja auch immer so ein Ding. Wenn es dann mal vielleicht still um uns wird, dann suchen wir uns andere Sachen, wo wir uns weiter beschießen können mit neuen Informationen und so.
Samuel guckt auf dein Smartphone.
Dass ich versuche schon, so in die Natur zu gehen, also gehe regelmäßig joggen und ja, versuche einfach da ein bisschen Stille zu haben und da meine Zeit zum Ausgleich irgendwie zu finden.
Mhm. Wenn wir uns heute anschauen, wer so die Prominenten in der Öffentlichkeit sind, dann sind das ganz, ganz viele Musiker. Egal ob christlich oder säkular, die großen bekannten Namen sind häufig Musiker. Warum ist das so? Warum ist die Musik heute so stark und so präsent?
Also ich kann nur dazu sagen, warum Musik in meinem Leben so wichtig ist. Und deswegen könnte man dann auch nachvollziehen, dass es vielleicht für viele andere Leute so ist, weil das einfach für mich eine Ebene anspricht, die kein gesprochenes Wort an sich allein irgendwie erreichen kann. Wenn ich irgendwie Musik höre und ich bin bei einem Künstler und mir gefällt die Musik, werde ich automatisch sensibler für das, was er zu sagen hat. Und wenn dann noch dazu kommt, dass er eine starke Message hat oder dass er generell irgendwas zu sagen hat, wo ich mich drin wiederfinde, sei es irgendwelche Erlebnisse aus meiner Kindheit oder Jugend oder was auch immer, ne, so Gefühle, irgendwas, dann macht das was Einzigartiges mit mir, was ich woanders nicht erlebe. Und vielleicht ist es das auch, was das heutzutage so besonders macht, dass man wie rausgeholt wird aus dem Alltag, aus dem, was halt so der Alltagstrott ist. Also es sind verschiedenste Sachen, glaube ich, ne. Mancher wird sentimental und denkt zurück an das, was er in seiner Kindheit erlebt hat. Andere bekommen Mut und sagen sich genau, was der sagt, sehe ich genauso, ich werde jetzt vorangehen, du kriegst neue Motivation, neue Ausrichtung. Können verschiedene Sachen, also rückgewandt und in die Zukunft gewandt oder noch ganz andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. So, ich glaube, so ein bisschen das Herausgehen, wenn man es negativ sagen will, die Flucht so aus dem Alltag raus.
Bist du jemand, der gerne Musik nebenbei hört oder setzt du dich wirklich hin und hörst ganz bewusst Musik, wie andere vielleicht auch einen Film schauen würden oder so?
Da habe ich auch ein Buch, ein, zwei Sätze dazu geschrieben, dass es bei uns immer zu Hause ein paar Kontroversen gab, so bei Autofahrten, weil ich derjenige war und auch jetzt noch bin, der Musik nur sehr reguliert anhören kann. Also das heißt, ich möchte schon verstehen, um was es da geht und möchte nachvollziehen, was ist. Am besten noch kenne ich den Künstler und weiß, in welche Situation er den Song geschrieben hat. Und meine Brüder zum Beispiel, ne, die hören dann halt so nebenbei oder so. Und das hat manchmal so ein bisschen zu Streitigkeiten geführt, aber alles im Rahmen. ja, ich bin eher jemand, der das sehr, sehr reguliert, wie sagt man es am besten?
Bewusst.
Bewusst, genau. Sehr, ja. Sehr bewusst anhört.
Ja. Und ist es auch deshalb, dass du Deutsch bevorzugst, weil du dann auch wirklich den Inhalt, die Sprache und die Message alles verstehen kannst?
Total, genau. Das ist auch so ein Grund dafür, warum ich deutschsprachige Musik.
Ja, das heißt, du wirst auch weiterhin deutschsprachig singen oder ist das für dich schon ein Gedanke, dass du sagst, naja, warum nicht irgendwann mal auf Englisch?
Kann ich mir tatsächlich jetzt nicht vorstellen, auf Englisch zu singen. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich irgendwie die Sprache nicht so gut beherrsche wie die deutsche Sprache. Na, ich glaube auch, dass in der deutschen Sprache, dass wir sehr genau sind in dem, was wir so sagen, dass wir sehr viele detaillierte Bezeichnungen haben und dass da ein großer Schatz drin ist, eben Sachen genau zu beschreiben. Mhm. Ich glaube einfach, dass die deutsche Sprache einen großen Wortschatz hat eben und den möchte ich gern benutzen.
Das heißt, du willst dann lieber in die Fußstapfen von Herbert Grönemeyer treten.
Oh, das sind sehr große Fußstapfen. Also wenn mir das irgendwann gelingt, wäre natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Ich möchte einfach Musik machen, die Leute bewegt. Und ob das dann die Fußstapfen von Herbert Grönemeyer sind oder nicht, darüber lässt sich dann später nochmal streiten. Aber solange Leute damit berührt werden und das ihnen im Herzen was gibt, dann ist alles gut.
Das heißt, zumindest mal sagtest du über Herbert Grönemeyer mal, er sei ein beeindruckender Mensch, der sich musikalisch treu geblieben ist und seinen Weg gegangen ist. Ist das, was du auch über dich selber sagen können möchtest?
Sehr gerne, wenn in 20 Jahren es heißt, was kann man über mich als Musiker sagen, dann eben, dass ich mich nicht irgendwie verkauft hätte oder dass ich irgendwie nach einem Zeitgeist gegangen wäre, was ist irgendwie ganz cool, funktioniert gerade, musikalisch wie auch inhaltlich. Dann wäre ich echt froh, wenn man das sagen könnte, dass ich mir treu geblieben bin und dass ich weiterhin die Sachen geschrieben hätte oder Musik über die Sachen gemacht hätte, die mir wichtig sind.
Aber was, wenn das bedeuten würde, dass, sage ich mal, die Musikerkarriere vielleicht in ein paar Jahren vorbei wäre, weil irgendwie, warum auch immer, vielleicht irgendwie nicht genug Leute dann das doch irgendwie noch toll fänden. Also würdest du trotzdem sagen, nee, ich bleib mir treu, egal ob das jetzt Erfolg oder eben Scheitern bedeuten würde?
Das ist spannend, ne? An dem Punkt war ich noch nicht, deswegen kann ich das schwer sagen. Also ich glaube, es würde für mich keinen Sinn machen, wenn die innere Motivation, die ich auch hatte, als ich Religionspädagogik studiert hatte, einfach mit Leuten über große Sinnfragen nachzudenken. Ne? So, wenn das nicht mehr möglich ist, wenn man mir jetzt sagen würde, okay, du bist jetzt in einer ganz, ganz speziellen Sport der Musik, musst du unterwegs sein, wo es irgendwie nicht mehr sinnhaft wird, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn das irgendwie zustande kommt, dann würde es für mich keinen Sinn mehr machen.
Das heißt, du wirst auch zum Beispiel bei den Liedern, willst du schon die Texte auch weiterhin alle selber schreiben?
Ja,
natürlich. Das ist ja schon ganz wichtig, ja.
Ja, natürlich.
Ja, was heißt natürlich? Man ist nicht selbstverständlich, oder?
Nein, also, es gibt auch viele Künstler, die schreiben ihre Texte gar nicht selber.
Ja.
Für die wird geschrieben. Ich hatte auch viele Songwriting-Camps, wo Leute mit mir zusammengeschrieben haben, ne? Wo ich jetzt nicht komplett alleine war. Aber ich möchte immer der sein, der sagt, das ist das Thema. So, ne? Wenn jemand andere Worte dafür findet, die vielleicht noch ein bisschen irgendwie passender sind oder runder sind oder so, ist das für mich voll okay. Aber wenn das jetzt so ein Fremdschreiben wird irgendwie, ne, wo jemand sagt, oh, das Thema habe ich gerade mal geschrieben, wie sieht es damit aus, dann wird es für mich, glaube ich, auch schwierig, wenn ich selber nicht mehr den Inhalt vorgeben kann.
Ja, das heißt, du wirst der Chefredakteur deiner musikalischen Lieder bleiben. Ich habe noch eine Frage zu Professor Jens Seipold. Der sagte über dich, es ist schon alles da, du musst nur nutzen, was dir gegeben ist in deiner Stimme und Biografie. Was meinte er mit Biografie, was du nutzen sollst?
Mit Herrn Seipold habe ich echt lange drüber gesprochen, bevor ich mich bei The Voice angemeldet habe. Und er hat es ja auch geschafft, dass ich da hingegangen bin. Und ich glaube, er hat zu mir so was Ähnliches gesagt wie, sag mal, hey, du weißt, wo du herkommst. Du weißt, wo du hin willst. Und du weißt auch, wer du bist irgendwie. Ne? Du hast irgendwie so ein bisschen einen Kompass für dein Leben gefunden. Und das sagt er zu mir, das ist irgendwie so das Wichtigste, um so ein Business zu bestehen, dass du so ein bisschen weißt, wer du bist, wo du hin willst. Das, was sozusagen in meiner Biografie, was ich die letzten 20 Jahre dann irgendwie so geklärt hat, für mich so die grundsätzlichen Fragen. Und ich vermute, dass es damit zu tun hat.
Okay, ja. Mit dem Blick auf deine Biografie auch nochmal die Nachfrage. Er sagte ja auch, dass deine Zurückhaltung manche Menschen irritiert haben könnte oder dich auch leicht unterschätzt haben könnten. Hast du das in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass man dich unterschätzt hat?
Mir wurde das jetzt nicht so gesagt, aber so zwischen den Zeilen kommt es immer mal wieder vor, natürlich, dass ich mir eben auch treu geblieben bin und jetzt nicht der bin, der, wenn der zu einer Veranstaltung kommt, so die Türen aufsprengt und sagt, hallo, hier bin ich, so, wo geht's los? Man nehme mir meine Jacke ab. So, sondern dass ich natürlich immer noch sehr vorsichtig oder für manche andere vielleicht auch ein bisschen scheu wirke, wenn ich irgendwo komme. Und dann sie sehr überrascht sind, dass sich das auf der Bühne auf einmal ändert dann.
Also bei den meisten Menschen, finde ich, kann man das irgendwann ganz gut sagen. Aber ich war mir echt nicht so ganz sicher. Bist du eher der introvertierte oder extrovertierte Typ?
Kommt immer drauf an, glaube ich, ne? Also.
Du kannst beides.
Ja, ich glaube auch. Okay. So, und es gehört auch beides irgendwie zu mir. So, es gibt so diesen Typen, der auf die Bühne geht und dann ist da...
100% extro.
Ja, gut, 100% extra wäre schon ein bisschen krass, aber auf jeden Fall jemand, der sich da wohlfühlt und der gerne so sagt, was er denkt und macht und da einfach loslegt, ohne Scheu zu haben. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem ein sehr zurückhaltender Mensch, ne? Und der jetzt nicht irgendwie, wenn er in eine neue Gesprächssituation reinkommt oder so, da irgendwie reinplatzt und da loslegt. So. Das gehört irgendwie beides dazu. Kommt immer darauf an, wo man ist und was das für ein Setting einfach ist. Mhm.
Wann wusstest du, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich zu The Voice gehe? Oder was war ausschlaggebend? Also vielleicht auch verknüpft nochmal vorangestellt die Frage, gab es in deiner Vergangenheit was, wo du was gemacht hast und dann gemerkt hast, das war zu früh, da hätte ich warten sollen?
Also erstmal die erste Frage, ja. Glaube ich, die kann ich schneller beantworten. Okay. Ich habe Jens Seipold gesagt, dass ich das nicht mache am Anfang meines Studiums, ich möchte meinen Bachelor abschließen. So, das habe ich gemacht und als der Bachelor dann, ich den Bachelor in der Tasche hatte, habe ich mich dann auf seinen Raten hin da beworben. So, das war der ausschlaggebende Punkt, um zu wissen, okay, ich gehe jetzt zu The Voice.
Wenn du jetzt jemand wärst, der unbedingt irgendwie das Rampenlicht sucht, dann hättest du dich ja wahrscheinlich schon viel früher bewerben können, wenn das jetzt deine Motivation gewesen wäre, zu sagen, ich möchte so schnell es geht irgendwie Musikerkarriere, was weiß ich.
Ja.
Hast du aber nicht. Du hast dir halt echt viel Zeit gelassen. Das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage, sich so viel Zeit zu lassen, sage ich mal, bis sowas reift und dann man sagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich das auch. Woher kommt das? Ich habe mich halt gefragt, war in deinem Leben schon mal was gewesen, wo du dann hinterher das bereut hast, dass du es gemacht hast und gedacht hast, Mensch, Mist, da hätte ich auch irgendwie mal warten müssen.
Es gab jetzt nicht so dieses ein Erlebnis, wo ich gesagt hätte, oh Mann, ey, jetzt hast du echt was zu zeitig irgendwie riskiert oder jetzt hast du irgendwas getan, wo du jetzt noch drauf warten müssen. Ich glaube eher anders, dass da, wo ich groß geworden bin, im Erzgebirge, man generell sehr vorsichtig ist, ne? Und so die Leute gut überlegen, ne? Bevor sie irgendwie große Schritte wagen. Das pauschalisiert es sehr natürlich, ne? Es gibt sicherlich auch andere Leute, aber ich glaube schon, dass ich in einem Umfeld, zumindest ich, in einem Umfeld groß geworden bin, wo alles so Schritt für Schritt und mach doch erstmal was fertig, hast erstmal was in der Tasche. Also so ein großes Sicherheitsdenken irgendwie, ne?
Typisch deutsch, ja.
Vielleicht ist es auch typisch deutsch, vielleicht ist es gar nicht so.
Ich glaube schon. Also da, wo ich aufgewachsen bin, würde ich das unterschreiben.
Ne, so, genau, mach erstmal was Richtiges, obwohl man sich natürlich bei Religionspädagogik noch drüber streiten kann, ob das was Richtiges ist. Wie auch immer. Und daher kommt das, glaube ich, auch, ich mach's erstmal was fertig und dann, wenn du nicht zu viel zu verlieren hast, dann wag's doch einfach mal. Na, trotzdem war es für mich ein großer Schritt, ne? Ich habe mir meinen Master abbrechen müssen, bin in ein anderes Bundesland gezogen, aus verschiedensten Gründen. Ich habe meinen Alltag, meinen Lebensrhythmus irgendwie auch aufgegeben, so, was alles nicht schlimm war. So, es waren eigentlich viele sehr, sehr gute Erfahrungen. Aber warum es so lange gedauert hat, rührt, glaube ich, schon daher, dass da, wo ich groß geworden bin, das Sicherheitsdenken sehr, sehr groß ist. Was ich auch nicht generell schlecht finde, aber ich glaube, es bindet uns manchmal ein bisschen sehr an das Gewohnte und habe eben jetzt in dem Jahr auch erfahren, dass man
ins kalte Wasser geschmissen werden kann.
Genau, ins kalte Wasser geschmissen werden oder einfach mal was, ohne sich jetzt 3 Jahre darauf vorzubereiten, einfach mal was auszuprobieren, auch sehr, sehr, sehr gut für einen selber sein kann. Mhm. Weil man einfach merkt, ich entdecke Potenziale in mir, die ich vorher vielleicht nie irgendwie hätte entdecken können, wenn ich immer in diesem starren Sicherheitsdenken-Rhythmus geblieben wäre.
Bist du ein Perfektionist?
generell nicht so.
Okay.
Also, ich will damit sagen, es kommt drauf an, wo. In der Musik und beim Liederschreiben schon sehr. Wenn es um Ordnungsfragen geht, so Sachen aufräumen und so Struktur drin haben, auch. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in allen Dingen, die ich tue, perfektionistisch bin.
Ist das manchmal hinderlich oder ist das förderlich? Ich glaube, Perfektionismus kann ja sehr schnell auch ausbremsen. Und gleichzeitig kann es einen dazu bringen, Höchstleistungen eben tatsächlich auch abliefern zu können. Wie hast du gelernt, damit in gutem Maße umzugehen?
Ich hatte viele liebe Leute um mich herum, so auch meine Frau, ne, die mir einfach auch Feedback gegeben haben, jetzt ist es auch mal gut so. Also gerade in der Voice-Zeit war ein bisschen eine Ausnahme, da konnte ich meinen Perfektionismus auf jeden Fall leben. Ne? Ich bin die Songs und die Texte so lange durchgegangen, bis es einfach funktioniert hat. Ich weiß, nach eine Nacht, das habe ich noch nie erzählt, glaube ich, eine Nacht vorm Finale waren wir da so untergebracht in einem Hotel in der Nähe von den Studios und ich habe da irgendwie bis, weiß nicht, so halb zwei oder so halt die Lieder geübt und dann irgendwann klopft es dann mal an der Tür, hat sich jemand mega beschwert, warum ich denn so laut wäre und was das denn soll und so. Ja, ich habe dann, glaube ich, gar nicht drauf geantwortet, aber genau, da konnte ich das dann mal leben, ne? So bin ich auch, so. Bis es komplett.
Dann vergisst du komplett die Zeit genau, um dich rum und vertiefst dich Tunnelblick.
Genau.
Ja.
So, da gab es dann auch kein Essen mehr oder irgendwas. Da wurde halt dann die Songs geübt, genau. Aber ich hatte immer Leute, die mich dann auch ein bisschen reguliert haben, gesteuert haben, gesagt, ey, es ist immer gut so. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, um da nicht komplett so eine Richtung zu verlieren oder ja, einfach sich dann nicht da drin zu verlieren und sich selber damit vielleicht auch auszubremsen, indem man sich selber im Weg steht und sagt, wenn das ist nicht 1000% perfektionistisch ist, lasse ich es lieber komplett. Mhm. So, ich glaube eher, dass 95% besser sind als versuchte 100 und dann scheitern, so wenn man sich selber im Weg steht.
Ja. Vielleicht ist es ja auch nicht die einzige Zutat, ne? Also auch da, Professor Seipold sagte ja, dieses spielerisch zu arbeiten, statt verbissen ein Ziel anzusteuern, was er dir zuschreibt, das klingt ja eigentlich in dem Moment gar nicht nach Perfektionist. Also das heißt, du hast schon auch in all diesem noch diese spielerische Art, die du mitnimmst und beibehältst, oder war die gerade bei The Voice dann doch eher hinten an?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, alles so zu seiner Zeit. Also, das, was Naomi mir auch immer gesagt hat, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Also, wenn es die Sachen zu lernen galt, habe ich die Sachen eben gelernt. So, ne? Und das ist auch manchmal nicht schön, aber ich glaube, das gehört auch einfach im Leben dazu. Wenn du Sachen lernen musst, dann lernst du die. Ne? Und auch im Hinblick, dass dich in 3 Tagen 2,5 Millionen Leute sehen, habe ich zumindest den Anspruch gehabt, ich sollte mich schon mal gut drauf vorbereiten. Aber dann in dem Moment einfach abzuschalten, wenn du dran bist, und zu sagen, ich habe gemacht, was ich machen konnte, ne? Der Rest liegt absolut nicht in meiner Hand und schauen wir mal, was passiert. Das zu jeweils in den Zeiten abzurufen, ich glaube, das ist was ich ganz gut kann. Dann in dem Moment nicht verbissen zu sein und sagen, ah Mist, das ist ja Ton so minimal schief gewesen, jetzt ist alles vorbei. Sondern einfach dann gucken, was passiert so, ne? Um mich herum passiert dann viel. Gerade wenn dann Kameras vorbei rauschen oder irgendwas und dann kommt der Star, mit dem du singen sollst und so. Wenn man sich da zuvor zu sehr da rein verbeißt, dann ist die Chance, glaube ich, hoch, dass man es nicht hinkriegt. Ich glaube, das ist für mich auch eine Glaubensfrage tatsächlich. Für mich war es immer so, als ich vor The Voice, vor den Auftritten immer dann gebetet hatte, auch mit Michael Patrick Kelly und mit Naomi van Doorn, die Sachen abzugeben und sagen, hey, du hast gemacht, was du machen konntest, der Rest liegt nicht in deiner Hand. Mhm. Und dann einfach die Sachen laufen zu lassen.
Wobei jetzt, also mit Naomi zum Beispiel fällt mir jetzt ein, diese Sache mit diesem einen Ton vom Herbert Grönemeyer-Lied, ja. Ja, den du treffen wolltest, solltest, wie auch immer, am Anfang mal versucht hast, irgendwie zu vermeiden und dann habt ihr gemerkt, das funktioniert nicht, du musst diesen hohen Ton treffen. Das ist ja dann doch schon nochmal was, wo man dann auch ein Stück weit die Frage vielleicht hat, ist man bereit, die extra Meile zu gehen oder nicht? Und du bist sie gegangen. Ich weiß nicht, ob du das Lied heute noch singst, aber triffst du heute den Ton easy? Ist das leicht für dich geworden? Oder ist das immer noch so ein Ding, wo du merkst, ah, da muss ich schon echt...
Treff ich. So. Ja. Ist eine Übung, war eine Übungssache.
Ja.
Und es war auch eine Kopfsache.
Okay.
Wir hatten den ja dann im Halbfinale war das gewesen, der Weg.
Der Weg, genau.
Ja, und wir haben den dann geprobt, so 2 Tage vorher. Und ich habe gebeten, halt den Halbton runterzusetzen, weil es mir zu hoch war.
Ja.
Weil ich dachte, es ist mir zu hoch. Und es klang einfach nicht gut, ne? Es war keine Energie im Song, es hat nicht funktioniert.
Ja.
Und dann hat halt Naomi gesagt, hey, der muss jetzt hoch, ne? Nützt ja nichts. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben. Sie hat es echt sehr gut gemacht. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert und jetzt singen wir den immer in der hohen Tonlage.
Ja.
Und es funktioniert.
Welche Ton ist das?
Ein A, ich glaube ein A.
Kannst du das singen? Also, würdest du das jetzt hinkriegen?
Ja, aus der kalten nicht. Aber es ist, glaube ich, der höchste Ton, den ich singen kann. So.
Okay. Du hast dich selbst als Christen, der Musik macht, beschrieben und nicht als einen christlichen Musiker. Warum ist dir diese Unterscheidung wichtig?
Also ich habe es für mich so unterschieden, dass christliche Musiker immer auch nur Stilistik und eine Art und Weise zugeschrieben werden. Ne? Das sind so die christlichen Musiker, auch wenn es natürlich auch so pauschal nicht stimmt, aber die haben halt so ihren eigenen Musikstil und die haben ihre Anbetungslieder und die Texte sind immer alle gleich, bestehen aus 4 Vokabeln. Jesus, Gott, Heiliger Geist und ne, so. Und das war noch nie irgendwie mein Herz. So. Ich hatte immer das Anliegen, Leute zu erreichen, die echt vom Glauben nichts, also wirklich nichts damit am Hut haben, die auch nicht freiwillig in die Kirche gehen würden. Seit 2012 habe ich mit meiner jetzigen Band, so damals bin ich da frisch reingekommen in die Band, Musik gemacht. Und das war immer mein Anliegen, so immer so Leute einzuladen, so Fragen auch zu stellen an die Gesellschaft und Fragen an die Leute und einfach eine andere Vorgehensweise. Also ich verbinde immer christliche Musiker mit diesem Anbetungsstil. So. Und das war ich nie. So. Ich wollte immer was erzählen, mal was sagen. So. Und deswegen sehe ich mich als Christ, ne, der halt Christ ist, das sage ich auch, aber der halt Musiker ist. Ne? Und das heißt für mich auch, dass in den Texten, die ich schreibe, in manchen hört man es noch ganz deutlich, gerade so in alten Songs, wo ich herkomme, ne, klar, aber erst in den neueren Texten, die ich geschrieben habe, dass da nicht gleich sofort klar wird, ist jetzt Christ oder nicht so. Ne? Das sind einfach Erlebnisse, die ich habe oder einfach Gedanken oder einfach so über verschiedene Themen, über die ich mir Gedanken mache. Und wenn man meine Persönlichkeit dann kennt, dann erschließen sich, glaube ich, die Texte auch so. Und den Christus sagen, alles klar so. Ne? Und der andere interpretiert es halt anders. Und das ist eigentlich das, was ich gerne möchte, so mit Leuten über große Fragen nachdenken, ohne dass sie gleich irgendwelche Vorbehalte haben. Und das finde ich halt oft in der christlichen Musikerszene halt sofort, wenn Leute irgendwie Texte hören, die Vokabular haben oder die in dem Stil geschrieben sind, wo sie sofort sagen können, also der hat irgendwie noch nie sich 5 Meter außerhalb eine Kirche begeben. Mhm. So, dann schalten die ab und das, ich finde, das ist, ist schade. Da ist mehr drin an Potenzial irgendwie so. Man bleibt dann immer so ein bisschen in seiner Blase und reicht immer nur die Leute, die einem selber wohlgesonnen sind. Ich meine, es ist schön, ne, und es ist bequem. Aber ich finde das andere auch sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel vor 3-4 Jahren, glaube ich, war es mal gewesen, in Leipzig, in einem Club gespielt. Es gibt so diesen, ich glaube, Ska-Punk-Hardcore, SBH. Ich glaube, so heißt es. Es ist so ein Band-Contest.
Okay.
Und da haben wir halt als Pop-Band mitgespielt. Ne?
Ja.
Vor uns eine Metal-Band, so mit irgendwie einer kompletten Schrankwand voll Verstärkern, die sie da aufgebaut haben. Und nach uns eine Metal-Band und dann kommen wir mit unseren Pop-Songs, ne? Wo dann danach so Frauen auf mich zukamen, aus welchem Kloster seid nie ausgebrochen. Ich so, okay. Und wir waren, ich weiß keine Ahnung, ob ich schon 18 war. Ich glaube gerade so, ne? Und unsere Bassistin, glaube ich, noch minderjährig, da musste der Papa, glaube ich, noch mitkommen, dass sie überhaupt spielen durfte.
Mhm.
So krasse Sachen. Aber da habe ich so gemerkt, genau, da ist mein Herz. Mit den Leuten zu quatschen, war voll gut. Da habe ich so einen Typen kennengelernt, so eine fette Lederjacke und so verschiedene Sachen dran. Und der so sagt, ja, ich bin auch mal konfirmiert worden, aber ich finde es total Schwachsinn. Aber cool, dass ihr da wart. Das fand ich sehr interessant. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Mhm.
Und genau für sowas bin ich unterwegs.
Kannst du dieses Unterwegssein, kannst du davon heute leben?
Als Musiker?
Ja.
Tatsächlich, jetzt kann ich als Musiker unterwegs sein und davon leben. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Also ich kenne das von anderen christlichen Bands, also Lobpreisbands und so weiter, dass die dann irgendwie am Wochenende großen Auftritt haben, ein paar tausend Leute und Anbetungsmusik und so weiter. Und dann montagmorgens beim Supermarkt-Discounter an der Kasse sitzen und dort halt ihre Brötchen verdienen. Von dem her ist das ja nicht selbstverständlich. Ist das erstrebenswert? Ist das ein harter Kampf? Was kannst du da irgendwie mitgeben, vielleicht, dass das hilfreich ist, um eine realistische Einschätzung zu bekommen? Ich glaube, ganz, ganz viele haben noch diesen Traum zu sagen, ich will Musiker werden. Und man sieht ja immer nur die es schaffen. Ja, und dann will man immer wissen, wie hast du es geschafft? Wie bist du erfolgreich geworden und so? Aber für jeden, der es schafft, gibt es dann vielleicht irgendwie 100 oder 1000, die es nicht geschafft haben. Würdest du es trotzdem sagen, hey, probiert's, wenn, dann, oder was ist so... Was ist vielleicht so die realistische Einschätzung, die man mitbringen sollte?
Vor alledem muss ich ganz klar sagen, dass ich eine Sonderstellung habe. Ne? Ich habe eben The Voice gewonnen.
Mhm.
Und damit habe ich natürlich auch irgendwie den Namen. Fast überall, wo ich hinkomme oder eigentlich überall, wo ich in Deutschland hinkomme, sagen zu viele, ich habe es nicht angeguckt, aber ich weiß, was es ist. Das heißt, der indirekte Bekanntheitsgrad von mir ist dennoch ist da. So, ne? Also was jetzt im Vergleich zu anderen christlichen Musikern oder Musiker im christlichen Bereich halt nicht so da ist. Das ist erstmal ein Riesenunterschied. Und was soll ich jetzt mit meinem knappen Jahr Erfahrung schon groß sagen? Ich kann derzeit davon leben, das ist mega gut, ne? Und sehe das aber auch ganz realistisch, dass natürlich auch gerade so ein Castingshow-Hype auch irgendwann abebbt, ne? Wenn wir in 5 Jahren wieder hier sitzen, dann kann ich vielleicht mehr dazu sagen, ob es funktioniert hat oder nicht.
Treffen wir uns wieder in 5 Jahren.
Genau, aufgeschrieben Termin.
Sehr gut.
Deswegen... Da fällt mir schwer, da irgendwie zu sagen, macht's so oder macht's so.
Aber muss man The Voice gewonnen haben, um dann ein Jahr später davon leben zu können? Vorher warst du in der Band Paperclip. Heißt die Band jetzt sozusagen Samuel Rösch, ja?
Genau.
Okay. Damals hättet ihr aber nicht davon leben können.
Bei weitem nicht, richtig.
Ja. Und wie hätte der Weg, also oder kannst du dir überhaupt vorstellen, dass der Weg auch auf natürliche Art und Weise hätte funktionieren können?
Weiß ich nicht, ne? Weil wir haben es nicht erlebt. Aber ich glaube, sehr wichtig ist einfach so dran zu bleiben und auch ein bisschen Risiko zu gehen. Also ich glaube, wenn man es ganz neutral betrachtet in dem Business, in dem Musikbusiness, ne, das ist genauso ein Geschäft wie jedes andere Geschäft. Müssen halt Leute irgendwie Geld verdienen.
Hm.
Und ich finde es ein bisschen vielleicht ein provozierender Gedanke, aber wenn du einen Tischler fragst, der Christ ist, ne, und du fragst ihn, wie er sein Geld verdient, als Tischler eben, ne? Und als Tischler macht er Preise, die halt Tischlerpreise sind. Und wenn du als Musiker unterwegs bist und in christlichen Kreisen unterwegs bist, fragen die Leute immer, warum es denn so viel kostet. eben weil du als Musiker Musikerpreise machen musst, um davon zu leben. Und ich glaube, gerade im christlichen Bereich ist das ganz schwierig, weil Musik halt auch nicht den gleichen Stand hat wie Tischler. Mhm. Du hast einen Tisch da, der kostet halt so und so viel. Ne? Ja. Und Musik ist Kunst. Und Kunst kostet immer so viel, wie es den Leuten bereit ist. Ne? Du kannst für einen, der dich mega cool findet, kostet ein Auftritt 1.000 Euro, für den anderen 1 Euro. Oder da musst du dir noch was bezahlen, dass du spielen darfst. So, weil er dich nicht leiden kann. Das ist so zum einen das. Und das andere eben auch, dass die Vermischung zwischen Ehrenamtlichen und Professionellen auch im christlichen Bereich, das ist extrem da, ne? So, das ist zum Beispiel im Handwerk nicht so sehr, dass da so eine Vermischung irgendwie da ist, ne? Ja. Aber so eine Gemeinde, dann sagt auch der Gemeindeleiter oder so, na gut, ich habe ja hier 10 Leute, die das für mich ehrenamtlich machen, warum soll ich jetzt für dich irgendwie Geld ausgeben, ne? Wenn du als Künstler irgendwie kommst. Und das dafür ein Verständnis zu schaffen, ist schwer. Mhm. Und deswegen, glaube ich, haben es auch viele Leute so im christlichen Bereich schwer, da ihr Geld zu verdienen einfach, weil es schwierig ist, das auch irgendwie zu schätzen, dass derjenige davon leben möchte, muss, wie auch immer.
Ja. Also ich kenne es sozusagen als Medienschaffender auch alleine vom Textlichen herkommend, da kenne ich das auch, egal ob jetzt Christ oder nicht, dass man sagt, hier, kannst du mir mal kurz einen Text schreiben oder so. Und wenn ich dann sage, ja, das kostet was, ne, dann gucken die auch ganz verdutzt und dann sagen, ja, ich kann ja auch schreiben. Denke ich, ja, dann mach doch. Wird halt nicht so gut, ja. aber ja, also da fehlt so ein bisschen die Wertschätzung dem gegenüber, glaube ich. Ja, das stimmt. Wichtiger Punkt. Ich würde gerne noch mit dir über dich als Person sprechen. Also wir haben jetzt viel über dich als Musiker gesprochen, über The Voice gesprochen und nochmal ein bisschen so, was dich ausmacht. Und ein Zitat, das mir hängen geblieben ist, war auch: Es geht darum, das Wesentliche im Alltag heute und jetzt zu entdecken und zu erkennen, was wirklich zählt. Was zählt wirklich, Samuel Rösch?
Also ich kann nur für mich sprechen, ne? Also für mich zählt eigentlich im Leben genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, so diese Antworten auf diese großen Fragen. Ich habe mich in meinem Studium sehr viel mit so großen Fragen im Leben, also sprich, warum bist du hier auf dieser Welt, ne? Was hat es für einen Sinn, ne, dass du jetzt jeden Tag aufstehst? Wir haben einen Song in der Band, der heißt Was suchst du? Ja, und das sage ich davor auch immer. Weswegen stehst du jeden Morgen auf? Weswegen gehst du jeden Abend teilig ins Bett? Was treibt dich irgendwie an? Und darauf eine Antwort zu bekommen, finde ich, das ist das, was für mich wirklich zählt, die ich für mich gefunden habe. So finde ich auch, hat ein Leben eine andere Perspektive. Also ich gehe davon aus, für mich persönlich, dass ich ein Geschöpf bin, ne, dass ich von Gott gemacht wurde und dass ich einen Sinn habe, hier auf Erden zu sein. Ne? Und es waren so viele Sachen, auch bei The Voice, die sich so geführt haben, die zugefallen sind mir irgendwie. Ne? Das sind so viele Zufälle irgendwie. Da ich gesagt habe, ey, das ist ein Auftrag für dich. Ne? Du sollst jetzt, das darfst du machen, das sollst du machen, da geht's hin. So, ich war auch jemand, bin ich auch jetzt noch, der keine verschlossenen Türen einrennt. Ne? Wenn Türen aufhören, gehört Mut dazu, durchzugehen. Aber ich habe nie Sachen erzwungen. So. Und da gingen so viele Türen für mich auf, dass ich gesagt habe, okay, das ist dein Weg. Steht außer Frage für mich. Und das eben zu finden für sich, das ist das, was für mich zählt. Was ist meine Mission? Mhm. Ja, was ist mein Auftrag irgendwie? Ne? Was soll ich auf dieser Welt irgendwie tun? Ja. Und mein Auftrag ist es, so denke ich, einfach Musik zu machen, damit Leute zu bewegen. Vorgestern hatte ich eine Konzertlesung, wo ich so die Texte aus dem Buch und eigene Songs gespielt habe und wo ich einfach gemerkt habe, dass so wie ich halt einfach Sachen sage, denke, lebe, dass das so viele Leute berührt hat. Und wenn ich das machen darf und das sozusagen der Sinn ist, deswegen ich da bin, dann alles gut. Das zählt für mich, das ist das, worauf es ankommt.
Hast du das für dich runtergebrochen auf einen Leitspruch? Also du empfiehlst ja auch anderen zu sagen, hey, sucht euch einen Leitspruch, das ist wichtig. Hast du für dich einen oder mehrere?
Das, was mein Buch sagt, ich glaube an dich. Das kann ich eigentlich in dreifacher Hinsicht sagen, ne? Als Glaubensbekenntnis, Gott, ich glaube an dich. An eine Motivation, an die Leute, hey, ich glaube an dich. Und auch für mich selbst, ich glaube an dich.
Also du glaubst an dich selbst auch. Genau. Ja, ja. Ja. Dieses Ich glaube an dich ist dir ja auch wichtiger als, oder zumindest hast du gesagt, du findest das spannender, wer glaubt an dich zu fragen, als zu fragen, woran glaubst du? Wann ist dir der Gedanke zum ersten Mal gekommen, dass das wichtig sein könnte?
Auch in dieser ganzen The Voice-Zeit, ne? Wenn man das einfach mal wirklich runterbricht, was waren so die Leute, die in mich investiert haben, ne? Die mitgegangen sind, ne? gerade in einem Umfeld, wo es so Schritt für Schritt geht, ne? Und dann kommst du in so ein, in die große Welt nach Berlin, ne? Das ist für einen Erzgebirger, ist das ja Wahnsinn. Mhm. Und meine Eltern, ne? Jedes Mal mit da gewesen, ne? Meine Brüder, ich weiß nicht, ob es nach dem Halbfinale oder Finale war. Ich weiß noch, mein kleiner Bruder macht gerade eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Der ist in Berlin irgendwann nachts um drei, also an dem Sonntag nach dieser Party da, gab es nach dem Finale noch eine Party, nach Hause gefahren und ist dann früh direkt von da eben nach Chemnitz und da hat sich halt dann in das Klassenzimmer dann gesetzt und hat irgendwie den Tag da vor sich her vegetiert. So.
Maximaler Kontrast, ja.
Genau, und einfach so die Leute, die da mitgezogen sind und meine Band, die mit da war, die mit hochgefahren sind. Ich habe früher mal Faustball gespielt, so eine so Randsportart. So. Die Jungs vom Faustball, die mit in Berlin oben waren, wo ich so gedacht habe, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist das, was mich da auch getragen hat, was mir auch Mut gegeben hat. Ne? Und deswegen die Frage, hey, wer glaubt an dich? Und ich finde es so wichtig, darauf eine Antwort zu haben, anstatt so nur zu sagen, hey, ich glaube an mich, das reicht. Glaube ich nämlich nicht. Und deswegen will ich auch Leute einfach ermutigen, danach zu fragen, hey, wer glaubt denn an dich? Was sind die Leute, die mitziehen? Oder für die du auch mitziehen würdest?
Mhm. Ist spannend, wie reflektiert du bist und dir da wirklich auch tiefe Gedanken machst. Und das merkt man auch immer wieder in deinem Buch, finde ich. Und da gibt es ein Zitat, das du mir nochmal erklären musst. Ja? Und zwar schreibst du, es gibt einen Weg vom Ego zum Selbst, zu dem Kern, der jenseits aller sonst üblichen Wertungen in jedem von uns angelegt ist. Einem Kern, dem wir uns nähern müssen, um glaubwürdig zu leben. Was meinst du damit?
Klingt kompliziert, ne?
Bisschen. Ist also es klingt voll gut, aber irgendwie ein bisschen abstrakt. Also,
ja, ist im Endeffekt nichts anderes, was ich vorhin schon gesagt habe. Was ist dein Wert? Ne? Oder wem gestehst du zu, deinen Wert zu beschreiben? Ist es dein Arbeitgeber, der sagt, du bist mir halt so und so viel netto im Monat wert? Ist es irgendein Lehrer, der sagt, hey, deine Leistung ist mir eine Eins wert? Oder ist es vielleicht eine ganz andere Größe, die sagt, du bist mein Geschöpf, du bist mir so viel wert, einfach weil du bist?
Hm.
Darum geht's eigentlich für mich. Ne? Ich gesagt habe, ich verstehe mich als Geschöpf, das ist mein Wert. Ne? Ich bin einfach, ohne dass ich irgendeine menschliche Beziehung hier auf Erden habe, habe ich einen Wert, weil ich geschaffen bin. Und ich habe jemanden, der sich was dabei gedacht hat bei mir. Und daran glaube ich. Und ich glaube auch daran, dass es bei jedem anderen Menschen hier auf Erden genauso ist. Und indirekt ist es halt ein Aufruf, danach zu forschen und nachzufragen. Ne?
Wie forschst du dann nach? Also wie können wir uns diesem Kern nähern?
Für mich ist es natürlich einfach zu beantworten. Ne? So jemand, der sozusagen auch im christlichen Kontext groß geworden ist, ne? Und für den das solche Fragen ganz normal waren irgendwie so dazu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Leute sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben oder auch sagen, ja, habe ich, aber ich habe irgendwie diesen ganzen Kontext, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Wie meint ihr das denn alles? Für mich ist dann immer so, wenn jemand wirklich so danach fragt, hey, wie kommst du denn darauf, so zu denken und solche Sachen zu machen, dann waren das einzelne Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, losgelöst von jeglicher Kultur, losgelöst von jeglicher Kirche und diesem ganzen alles drumherum, sondern einfach persönliche Erlebnisse, die ich mit Gott hat es so, ne? Und wenn man mich danach fragt, wie kommen wir dahin so, es ist vielleicht auch eine Offenheit, sich diesen Fragen einfach mal zu stellen und auch mal eine Offenheit mit Leuten, die von sich sagen, wie ich zum Beispiel, ich habe da sowas erlebt, mal ins Gespräch zu kommen und fragen, hey, was ist denn dir da passiert so, ne? Und was hast du da erlebt? Und sich dem nicht zu verschließen.
Mhm.
Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn wir uns, bevor wir Sachen wirklich auf den Grund gegangen sind, verschließen.
Hm.
Ich war dieses Jahr in Kirgisistan. Das liegt an der chinesischen Grenze. Es geht mit der fremden Kultur los. Ne? Es ist mir suspekt. Das ist, wow, das ist krass einfach. Ne? So eine Mischung aus russischen, also sehr russisch da aus oder auch Einflüsse von China und so. Und es ist halt eine ganz fremde Kultur und du verschließt dich davor. Erstmal denkst du, wow, das ist fremd, was mache ich jetzt damit so? Ich glaube, so geht es mir halt oft bei dem und ich glaube auch andersrum, ne? Dass Leute, die halt mit dem Glauben nicht so viel anfangen können, sich davor verschließen und sagen, ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht, ich will damit nichts mehr zu tun haben. So, ne? Und dann dennoch wieder offen zu sein dafür und einfach sich das anzuhören, was irgendwie Leute erlebt haben, was für sie gut war, dazu kann ich ermuntern.
Sind es auch manchmal vielleicht die Dinge, die man halt nicht sich aussuchen kann? Ich sag mal zum Beispiel bei dir Diagnose Diabetes. Ist ja mit Sicherheit auch so ein einschneidendes Erlebnis, was nochmal irgendwie im Kern Fragen aufwirft. Würdest du heute sogar sagen, du hast daraus gelernt, dass eben die Welt sich nicht um dich dreht? Würdest du sogar sagen, dass du im Rückblick dankbar dafür bist oder ist das zu weit?
Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich bin dankbar für meine Krankheit.
Mhm. vielleicht um das klarzustellen, ich sehe das auch so, habe aber auch da gemerkt, dass, also als ich das erste Mal gehört habe, eher so vielleicht aus dem amerikanisch kommenden, so, dass manche sagen, hey, ich bin dankbar für den Krebs oder was, den ich hatte. Das hat mich sehr irritiert.
Ja, mich auch. Ja,
aber ich muss natürlich dann erstmal wieder, so wie du jetzt Kirgistan beschrieben hast, muss ich natürlich auch anerkennen, dass einfach verschiedene Menschen anders über Dinge denken.
Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass sich daraus auch viel Gutes für mich entwickelt hat. Ne? Ich sage das bei jedem Konzert, das wir spielen, dass ich Diabetes habe.
Warum ist dir das so wichtig, dass du das, also müsstest du ja nicht sagen.
Nee, ne? Müsste ich nicht sagen. Ja. Aber weil ich in dieser Zeit, als ich da im Krankenhaus war, auch einen Song geschrieben habe, heißt genau vom Ich zum Du. Also war für mich ein Perspektivwechsel wirklich in dieser Zeit, weil wir meiner Meinung nach schon in einer Gesellschaft leben, oder ich habe noch nie in einer anderen Gesellschaft gelebt, aber wo es viel um einen selbst geht, ne? Um die persönliche Optimierung und Sachen und alles Mögliche. Und ich dann dieser Zeit gemerkt habe, wow, auch wenn du mal schwach bist, dann zählt eigentlich genau diese andere Perspektive. Wenn du nicht kannst, dann zählt diese Perspektive, wer hält zu dir? Wer sind die Leute, die in dich investieren? Das, was wir vorhin hatten. Und da bin ich halt vom Ich zum Du eben gekommen. Und deswegen hat es auch ein Gutes, weil ich auch in dieser Zeit einfach gemerkt habe, du kannst nicht alles reißen, ne? Und es dreht sich nicht um dich. Und du, wie man es immer schön in christlichen Kreisen sagt, darfst ein Werkzeug oder ein Mittler sein irgendwie für das, was dir wichtig geworden ist oder so. Und ich sage das eben bei Konzerten immer, um Leuten auch Mut zu machen. Zum einen, weil ich ganz gut mit der Krankheit umgehen kann. Und zum anderen, weil ich anhand dieser Krankheit auch gemerkt habe, nochmal, was wirklich denn zählt. Was ich vorhin schon so gesagt habe. Mhm. Und gerade vor ein paar Tagen bei dieser Konzertlesung kam ein Mann weinend auf mich zu, der gesagt hat, meine Enkelin vor 2 Tagen Typ 1 Diabetes-Diagnose. Und konnte auch mit ihm sprechen, konnte ihm Mut machen, konnte sagen, weil für viele Leute auch einfache Faktenübertragung, ne? Also viele Leute wissen auch überhaupt nicht, was ist denn das jetzt? Und ich konnte mich, davor habe ich mich auch damit wenig beschäftigt, ne? Also da kann man einfach mit Leuten ins Gespräch kommen, sagen, okay, ja, ist nicht schön, aber man kann damit leben und kann Leuten auch damit Mut machen, ne? Von daher hat es auch ein gutes, finde ich. Ich hatte fast bei jedem Konzert schon ein Gespräch über das Thema. Jetzt nicht immer mit Betroffenen, aber mit irgendwelchen Leuten, die da Fragen dazu hatten, oder auch doch einige Leute, die auch selber Diabetes haben. Und ich war da sehr dankbar, dass ich vielen Leuten da Mut machen konnte, die da sich dann eben nicht alleingelassen gefühlt haben. Die auch mal gesagt haben, hey, voll gut, dass mal jemand darüber spricht. Ne? Sie sagte, ja, ich habe halt Diabetes und so. Für vielen wird es auch so irgendwie totgeschwiegen, oder es ist so ein Makel irgendwie, ne? Und du bist nicht so leistungsfähig und du wirst irgendwie nicht eingestellt oder keine Ahnung. Es hat weitgehende Konsequenzen, wenn man Diabetiker ist.
Unter anderem, dass du eigentlich einen festen Rhythmus ja bräuchtest, oder? Oder dass es dir zumindest gut tun würde, was irgendwie als Musiker ich mir sehr, sehr schwer vorstelle. Hast du überhaupt irgendwie noch einen festen Rhythmus?
Es gibt Tage, wo ich zu Hause bin und Tage, wo ich nicht zu Hause bin. Ja. Ne? So Wochenende oder so, diese ganzen Sachen, die es früher mal gab, gibt es da jetzt nicht mehr in dem Sinne. Es ist sehr wichtig, einfach einen festen Rhythmus zu haben.
Gelingt dir das?
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Sonst könnte ich das nicht so leben. Ne? Also ich muss irgendwie gucken schon, dass ich schlafe. Und man kann auch viel mit Ernährung regeln und Sport regeln und so. Man muss einfach ein bisschen mehr auf seinen Körper aufpassen, wie es eben zuvor war. Wenn man eben sich gut strukturiert und wenn man immer ein bisschen aufpasst, ist das auf jeden Fall möglich. Auch mit dem unnormalen Leben, was ich gerade führe.
Mhm. Bist du ein Optimist? Also das wirkt so, es wirkt unglaublich positiv. Und ich finde das total beeindruckend, wie du damit umgehst, dass du ganz natürlich gelassen auch zu vielleicht etwas stehst, was irgendwie nicht perfekt ist sozusagen, ja. Und ja, da frage ich mich dann so, ist das im Kern einfach ein Optimist, der damit auch leichter umgehen kann, oder muss das gar nicht mal zwingend sein?
Ich habe jetzt vor 2 Wochen einen Persönlichkeitstest gemacht, tatsächlich passt das gerade ganz gut. Da stand irgendwie so, dass ich die Prozentzahl war irgendwie 90% Optimist, ne? Also so zum Teil schon naiv unterwegs bin, was ich jetzt nicht grundsätzlich verneinen kann. Ja. Also ich bin natürlich, ich habe eine sehr, sehr optimistische Lebenseinstellung und bin sehr, sehr selten mit vielen Sorgen irgendwie unterwegs. So. Das trägt auf jeden Fall dazu bei, das ist eine geragte Sache, die mir geholfen hat in solchen Situationen. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Also es kommt auch auf links in deinem Buch raus, dass du grundsätzlich schon dich den Dingen sehr optimistisch näherst.
Wir sind schon in einer Gesellschaft, wo natürlich sehr viel Augenmerk auf Fehler gelegt wird. Mhm. Ich glaube eher, dass es gar nicht so viele Optimisten in der Ausprägung gibt, sondern das ist mehr, wie ist denn das Gegenteil Von Optimist.
Pessimist.
Pessimist, ja, ja, genau. Dass es mehr so Leute gibt. Und ich finde auch, unsere Gesellschaft ist ja auch danach ausgerichtet. Und deswegen glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist und sehr gut tut, wenn ein paar Optimisten unterwegs sind, die sagen, hey, so schlimm ist das doch alles gar nicht.
Das ist witzig. Du bist so optimistisch, dass du nicht mal den anderen Pol davon kennst.
da kenne ich schon, aber mir ist nicht eingefallen.
so weit weg davon. Ne? Ja,
wie hießen die gleich nochmal, die Leute?
Nein, ist ja schön. Ich finde, das braucht es auf jeden Fall natürlich auch. Ne? Das ist ja das Miteinander, was es ausmacht. Was mich da überrascht, wenn du das sagst, oder generell, wenn ich jetzt meinen Eindruck so sagen darf, eigentlich wirkst du auf mich voll geerdet. Und das ist ja, also ein Optimist ist für mich ja eigentlich jemand, der neigt auch dazu, vielleicht abzuheben. Und ich frage mich dann so, erlaubst du dir auch mal abzuheben? Und wenn es nur für einen kurzen Moment ist?
Also ich glaube, es gibt eine Sache, die ich sehr schwierig finde. Ich nenne es mal falsche Demut. Mhm. Dem bin ich auch oft begegnet. Und ich glaube, dass ich auch so geprägt wurde. Ne? Egal was, wenn du gelobt wirst, wenn irgendwas gut lief, so sein Licht unter den Scheffel zu stellen, ne? Mhm. So, das ist das irgendwie, so die falsche Demut. Und das schwingt bei mir auf jeden Fall irgendwie noch nach, weil ich auch so geprägt bin, ne? Auf jeden Fall, ich habe so viele geniale und gute Sachen erlebt letztes Jahr, dass es natürlich auch Momente gab, ne, wo man sich einfach unglaublich gefreut hat und auch stolz auf sich war und auch dankbar war für das, was man alles geschenkt bekommen hat. Aber ich weiß nicht, es war bei mir immer sehr ausgeglichen so, ne? Es war jetzt nie das, was ich früher irgendwie so gelebt habe, so dieses, ach, so viel war es doch jetzt nicht und alles gut und da gibt es bestimmt noch Leute, die können das besser und ich stelle mein Licht so unter den Scheffel. Da habe ich gemerkt, dass es nicht gut ist, denn das entspricht genauso wenig der Wahrheit, wie auf der anderen Seite zu sagen, so also grundlos und außerhalb jeden Rasters optimistisch zu sein. Mhm. So, und wenn nun mal die Diagnose Diabetes im Haus stand, dann war ich auch nicht der gesagt hat, ach, das wird alles gut und alles ist entspannt und wir werden schon alles sehen. Ja, das wäre dann, glaube ich, auch so ein bisschen Realitätsverweigerung. Mhm. So. Und deswegen bin ich, glaube ich, so eine Mischung aus beidem.
Ja. Dann geerdet, optimistisch.
Geerdet, optimistisch, genau.
Geerdet, optimistisch und leuchtend. Schön. Wir kommen auf die Schlussgerade. Es gibt noch eine Passage in deinem Buch, der ich momentan noch etwas fragend gegenüberstehe. Und deswegen dachte ich mir, dann frage ich doch einfach mal nach. Und zwar, wenn wir uns den Gedanken erlauben, dass unsere Begabungen ein göttliches Geschenk sind, eine bewusste Zugabe des Lebens an uns, dann stehen wir auch in der Verantwortung, diese Gaben einzusetzen, sagst du. Jetzt frage ich mich, was aber, wenn keiner bereit ist, für diese Gaben zu zahlen?
Tja, dann würde ich, glaube ich, die Frage stellen, was denn die Motivation ist. Also, du sprichst jetzt bestimmt davon, wenn ich jetzt Musik mache und niemand zahlt dafür. Geht es darum?
Als Beispiel, klar. Ja.
Ja.
Also, ne, weil, wenn man das hört, klingt das gut. Und gleichzeitig ist aber auch diese Verantwortung ist natürlich auch sowas, wo man als Christ vielleicht dran zerbrechen könnte, wenn man sagt, okay, ich muss das jetzt tun, so ungefähr. Wenn ich etwas tun will, ist ja schön, aber wenn ich etwas tun muss, weil ich die Verantwortung habe, quasi eine gewisse Gabe in einem Bereich habe, es muss ja auch nicht Musiker sein, es kann ja was ganz anderes, ja, ich kann auch nicht dekorieren oder was auch immer und vielleicht hat aber keiner Interesse daran oder wie auch immer für diese Deko zu bezahlen.
Ja. Also ich habe ja auch viele Jahre Musik gemacht. Wir sind viele Jahre als Band unterwegs gewesen und haben ja nichts gekriegt. Mhm. Ich glaube, das ist der Regelfall, so wenn man startet. So. Und ich glaube, das sollte auch nicht oder ist auch nicht die Motivation dessen, was ich da geschrieben habe, dass jetzt jeder, der seine Gaben irgendwie hat, sie dazu nutzt, um davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist nochmal eine ganz besondere Sache, für die man sehr, sehr dankbar sein kann, was ich auch bin. Aber das ist im eigentlichen Sinne nicht die Aussage der Passage, sondern die Aussage ist eher, seine Talente, die man geschenkt bekommen hat, zu nutzen. Ja, und nutzen jetzt nicht im Sinne davon, dass ich da möglichst viel Cash da absahne, sondern dass ich damit Leuten Gutes tun kann. Also zum Beispiel, wenn jemand gut malen kann, so irgendwie, und dann was Cooles gestaltet oder wenn jemand gut basteln kann oder was, jemand sportlich ist, keine Ahnung, sich irgendwie da betätigt und so. Und nicht zu sagen, ja, ich habe ja nichts gekriegt, das glaube ich nämlich nicht. Also, dass jemand keine Gaben, keine Talente hat, nichts. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der nichts hatte. Das glaube ich nicht. Sondern einfach nur wozu ich gerne ermutigen möchte, diese Gaben zu nutzen und nicht, dass man zwanghaft sagt, ich muss das Optimum rausholen. Ne? Wir denken dann immer schon in so einer Leistungsgesellschaft, ich muss so viel da rausholen, dass ich da davon leben kann. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, sich dieser Gaben bewusst zu werden, indem man Sachen ausprobiert. Und wie er es nicht sagt, ah nee, ja, dieses Licht unter den Scheffel stellen ist es eigentlich. Ja.
Mhm. Finde ich sehr wertvoll, dass du das nochmal präzisiert hast, sozusagen an der Stelle, gerade um Missverständnisse vielleicht auch zu vermeiden. Ne? Das auf jeden Fall. An anderer Stelle schreibst du, warum so viele Menschen sich nicht trauen, die Frage, wofür bin ich da im Leben, zu stellen. Ich habe mich was ganz anderes dann gefragt, nämlich zu sagen, warum fällt es uns eigentlich heutzutage so schwer, überhaupt eine Antwort darauf zu finden?
Was ich sehr spannend finde, ist ja auch die Frage, wenn man jetzt die Generation meiner Eltern sieht, wenn ich die gefragt habe, rein jetzt mal arbeitstechnisch gesehen, ne? Mhm. Wenn ich die gefragt habe, was macht ihr später, dann hatten die 5 Sachen, die sie sich auswählen konnten, oder 10,
ja.
Das haben die gemacht und dann war auch gut. Und da waren die glücklich und es hat funktioniert. Zumindest so im Regelfall, ich pauschalisiere so das her. Aber so, als ich Abitur gemacht habe oder einen Schulabschluss gemacht habe, die Hälfte der Leute oder noch mehr, ich glaube es sind noch mehr, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Mhm. Weil es natürlich ein Überangebot oder weil es unglaublich viel gibt. Ne? Man spezifiziert sich immer mehr in verschiedenste Sachen. Viele haben dann FSJ gemacht irgendwie. Ich habe auch ein FSJ gemacht und ich habe das FSJ gebraucht, um wirklich zu wissen, was ist denn der Sinn, so weswegen ich da bin, so zu finden. Und ich glaube, viele Leute nehmen sich die Zeit gar nicht dafür. Ja, wir sind so ein System drin, aber nicht auch viele mit Lehrern, was die uns da gesagt haben, so als ich so 18 war. Ja, also möglichst schnell ins Studium und dann macht man irgendwas und dann arbeitet man irgendwie und man ist dann so drin, so, und das Leben zieht einen so mit. Und sich wirklich mal rauszunehmen und wirklich mal zu überlegen, hey, was ist eigentlich das, was mich erfüllt, was möchte ich gern machen? Aber dann einfach zu gucken, okay, was sind die Möglichkeiten für mich? Ich nenne es mal Persönlichkeitsentwicklung. Ne, Zeit, das habe ich im FSJ erlebt. Bei mir wurde so viel, es war auch ein christlicher Träger, wo ich unterwegs bin. Da gab es viele Seminare, wo ich so viel über mich dazugelernt habe. Da wurden Persönlichkeitstests gemacht. Ich konnte in verschiedene Arbeitsfelder reinschnuppern. Alles das, wo zumindest, sag ich mal, im Gymnasium, wo ich war, nicht viel Wert drauf gelegt wurde. Ne, wie in der Praxis denn das dann aussieht, was ich da mal alles erlernt habe vorher. Welche Berufe, in was schlussfolge das denn dann? Mhm. Und das durfte ich da erleben und ich habe halt in dem FSJ viel ausprobieren dürfen und habe dann so was gefunden für mich. Genau das braucht es, glaube ich. Und das kommt sehr, sehr kurz, finde ich, heutzutage.
Okay, ja. 3 schnelle Fragen zum Schluss. Die habe ich mir geborgt von Samuel Rösch.
Okay.
Pass auf. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Meine Beziehungen und gute Antworten auf Fragen zu finden.
Worauf kommt es an?
Auf die Antworten auf die 3 großen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist mein Sinn?
Und was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Einen Menschen in meinem Leben zu haben, mit dem ich alles teilen kann.
Samuel Rösch, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
Gerne,
danke. Hat mich super gefreut.
Das war die erste Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem spannenden Gast aus dem hohen Norden. Um euch nicht länger warten zu lassen, haben wir uns dazu entschieden, die Folge direkt zum Start mit zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne den Telegram-Kanal von IDEA abonnieren, dort einfach nach IDEA Spektrum suchen oder das letzte Königskinder-Video der neuen Porträtserie aus dem Hause IDEA auf YouTube anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.